Resound. Von und mit Martin Haselböck.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen schönen guten Morgen. Martin Haselböck begrüßt Sie zu einer weiteren Folge von Resound. Und wie in der vergangenen Folge wollen wir Ihnen heute Aufnahmen vorstellen, die die Musik am Wiener Hof widerspiegeln. Es ist dies eine große Sammlung von CDs, von Aufnahmen, die wir in den 1990er Jahren mit meinem Orchester Wiener Akademie in der Wiener Hofburgkapelle aufgenommen haben und die das unglaublich große und interessante Repertoire, das an dieser Kapelle musiziert wurde und das für diese Kapelle komponiert wurde, vorstellen möchte. Heute eine wirkliche Rarität. Wann haben Sie schon Musik gehört, die von regierenden Kaisern komponiert wurde? Unter dem Titel Drei Kaiser möchte ich Ihnen heute drei barocke Monarchen vorstellen, die selbst großartige und gute Komponisten waren. Wir sind heute gewohnt, in einer luxuriösen Gesellschaft zu leben, die die Möglichkeit hat, die Kunst der alten, aber auch die heutige Kunst aktuell und sofort abrufen zu können. Das war nicht immer so. Und gerade in der Barockzeit war die Musik am Habsburger Hof eine Funktionsmusik. Sie sollte die Macht der Herrschenden widerspiegeln. Sie sollte darstellen, wie groß und wie mächtig der Kaiser ist. Sie war aber gleichzeitig auch ein Teil einer höfischen Kultur. Und so überrascht es nicht, dass die drei Monarchen, von denen wir heute sprechen, vielseitig ausgebildet waren. Sie waren Polyglott, sie sprachen bis zu 7 Sprachen, was dem Ferdinand III. Zugeschrieben wurde. Sie studierten Tanz, sie studierten Gesang, sie studierten Komposition und sie waren sowohl als Schriftsteller, als Odendichter und auch als Musiker tätig. Fangen wir mit einem Monarchen an, der 1608 in Graz geboren wurde und 1657 in Wien verstarb, Ferdinand III. Er war wie so viele andere Habsburger zuerst gar nicht für die Regierung vorgesehen, aber nach dem Tod seines Bruders musste er nachrücken. Er wurde mitten in einen Krieg geboren. Der Dreißigjährige Krieg tobte und Ferdinand wurde auch zum Militärführer ausgebildet. Nach dem Tod des großen Wallenstein übernahm er 1634 den Oberbefehl des österreichischen Heeres. Er kämpfte gegen die Schweden und eroberte Regensburg für die Habsburger zurück, vertrieb zuerst die Schweden aus Süddeutschland. Aber heute ist uns das gar nicht bewusst, dass wirklich die Bevölkerung hier bis ins Letzte darunter leiden musste. Die Schweden kamen zurück und standen dann knapp vor Wien. Er war es, der die Schweden schließlich vertreiben konnte und der 1636 als römisch-deutscher König angelobt wurde. 1645 wieder Niederlagen. Er muss aus der Stadt flüchten, macht aber davor eine riesige Bittprozession durch Wien, für die eigens Musik komponiert wurde und schließt schließlich 1645 den Linzer Frieden ab. Der Linzer Frieden, der ein Vorfriede war des endgültigen Beschlusses des Dreißigjährigen Krieges, der aber auch dazu führte, dass die Protestanten ihr Recht auf Religionsausübung weitgehend behielten. Das heißt, er konnte nicht, wie er es wollte, die Gegenreformation umsetzen, aber der Friede war schließlich hergestellt. Seine dritte Frau, Eleonora Gonzaga, war es, die ihn zum Komponieren brachte und er wird sehr vom damaligen Hofkapellmeister Valentini beeinflusst gewesen sein. Es haben sich einige Hymnen erhalten, es haben sich Einlagestücke in Opern erhalten, es haben sich Werke erhalten, die zum größten Teil geistlichen Inhalt sind. Und man kannte diese Musik vorerst nicht und der Grund dafür ist auch ein Habsburger Grund. Mit dem Tod des Herrschers wurde die gesamte Hofkapelle entlassen. Und es überraschte nicht, dass einer der Geiger der Hofkapelle, der entlassen wurde, mitsamt seinen Noten nach Norddeutschland ging. Und so war es, dass ein Großteil der Musik von Ferdinand III. In einem Archiv in Lübeck gehalten ist, wo ich es viele Jahre später wieder Einsicht nehmen konnte. Und Wir spielen Ihnen jetzt nun einen dieser Hymnen, Hymnus Humanae Salutis, ein Stück, das für die Kirche gedacht ist, aber das gleichzeitig auch die große Weisheit der damaligen Literatur widerspiegelt. Humanae Salutis, nicht nur der Name einer Enzyklika des 20. Jahrhunderts, aber eben auch der Name dieses Hymnus. Die Aufnahme entstand in der Wiener Hofkapelle mit einem Ensemble, wo wir die damalige Praxis nachgestellt haben und alle Stimmen, auch die der Soprane, mit Männerstimmen besetzt haben. Es war damals Anfang der 90er Jahre die zwei großartigen männlichen Sopranisten, könnte man sagen, Jörg Waschinski und David Cordier, die hier mitgewirkt haben. Und wir spielen Ihnen jetzt Humanae Salutis, einen Hymnus von Ferdinand III.
Humanae Salutis
Nulgensis.
Sie hörten einen Hymnus des Kaisers Ferdinand, der um 1650 für die Wiener Hofkapelle entstanden war. Auf den Tod des Kaisers wurden einige Musikstücke komponiert. Wir haben ein Lamento von Johann Jakob Froberger, aber auch der berühmte Geigenvirtuose Johann Heinrich Schmelzer komponierte auf den Tod seines Dienstherrn ein wunderbares und bewegendes Lamento. Es ist ein Stück, das in kürzester Form quasi Bilder aus dem Leben des Kaisers widerspiegelt. Wir hören eine kurze Schlachtenmusik, wir hören ihn tanzen. Es kommt das Lied Heißer Katrainerle plötzlich harmonisiert von den Streichern vor und plötzlich läuten die Totenglocken, quasi dass der Heimgang des Kaisers wird von Streichern dargestellt. Das Ensemble Wiener Akademie unter meiner Leitung spielt für Sie Johann Heinrich Schmelzer Lamento Ferdinandi Tre. Auf Ferdinand III. Folgte der Kaiser, den wir im Allgemeinen als den Musikkaiser sehen können, Leopold I. Leopold I., 1640 geboren, war ebenso wie sein Vater zuerst gar nicht als Herrscher vorgesehen. Er sollte die geistliche Laufbahn einschlagen. Wenn Sie an der Pestsäule vorbeigehen, sehen Sie ihn kniend dargestellt, schon geschönt, aber er war wahrlich kein schöner Mann. Er hatte den Vorbiss der Habsburger, er war klein, war eher nicht ganz verkrüppelt, aber durchaus keine Schönheit. Wir können ihn schon fast als ein Ergebnis der Heiratspolitik der Habsburger sehen. Mehrfach war er zum Beispiel mit seinem Intimfeind Ludwig XIV. Verwandt. Sie waren Cousins durch ihre Mütter, aber sie waren auch Schwäger durch die beiden spanischen Infantinnen, die sie als Schwestern geheiratet hatten. Wenn wir ins Kunsthistorische gehen, die Darstellungen der Isabella von Habsburg, der ersten Frau von Leopold, ist beeindruckend. Sie stellt die Heiratspolitik dar. In jedem Alter wurde die künftige Gattin für den Kaiser gemalt, um ihr Erblühen auch in diesen Gemälden darzustellen. Die Hochzeitsvorbereitungen waren enorm. Man sagt, dass Leopold für die Hochzeitsfeierlichkeiten fast so viel Geld aufgewendet hätte wie für die ersten Jahre des Türkenkriegs. Durchaus eine Übertreibung, aber symbolisierend, welchen Stellenwert die Musik hatte. Leopold hatte nicht mehr den Dreißigjährigen Krieg zu kämpfen, aber er war der Kaiser, der die Türkenbelagerung ertragen musste, 1683 die Türken vor Wien. Davor eine große Pestepidemie 1679, wo der Kaiser mit seinem Gefolge nach Prag flieht und wo auch Johann Heinrich Schmelzer der Pest erliegt. Er stirbt aber auch in einem Krieg. Er stirbt 1705, während der spanische Erbfolgekrieg tobt, der aber Österreich nicht direkt beeinflusst hat. Neben seiner musikalischen Tätigkeit war er der großen Bauherrn. Er transformierte Wien in eine Barockstadt. Er hatte Pläne, Schönbrunn noch größer als das seines Konkurrenten Ludwig XIV. Erbaute Versailles zu errichten. Aber seine Haupttätigkeit war die eines Komponisten. Er hinterließ uns 230 Werke und wir zeigen, dass er durchaus mit Instrumenten umgehen konnte in einer Sonata Piena, die er für sein eigenes Orchester geschrieben hat. Auf die Sonata Piena folgend hören Sie einen Psalm, den er für die Hofkapelle geschrieben hat. Es ist ein Psalm Laudate Pueri. Er wird hier auch von unserem Ensemble gemeinsam mit den St. Florianer Sängerknaben dargeboten. Und er zeigt die festliche Musik, die er für seine eigene Kapelle geschrieben hat. Die Hofkapelle hatte damals eine nie zuvor erreichte Größe erreicht. Mehr als 105 Musiker waren angestellt, darunter 4 Hoforganisten, Johann Kaspar Kerl, Johann Jakob Froberger, Wolfgang Ebner. Die Namen waren die Crème de la Crème der damaligen Künstler. Er hinterließ für seine Hofkapelle eine Musizierordnung. Er mischte sich ein ins Musizieren und er schrieb die Musik für sich selbst, für alle höfischen Angelegenheiten, darunter auch die wohl erste spanischsprachige Opernvertonung für seine erste Gattin für die Hochzeitsfeierlichkeiten. Sie hören den Psalm Laudate Pueri, gespielt von Wiener Akademie, einem illustren Solistenensemble und den St. Florianer Sängerknaben. Leopold der Erste war es, der zum ersten Mal der Oper zu ihrem Recht verhilf. Die große Krönungsoper Il Pomodoro mit vierstündiger Dauer und riesen Bühnenaufbauten war eine europäische Sensation. In der Zeit, als die Oper nicht spielen durfte, das heißt Fastenzeit und Advent, wurde die Hofkapelle zu einer Ersatzoper. Und wir haben hier eine ganze Anzahl von Werken, die später in die Oratorienform des Sepolcro eingehen sollten. Das heißt, einer speziell österreichischen Form eines Fastenoratoriums. Leopold I. komponierte auch ein Sepolcro, aber auf dem Weg zu dieser neuen Form komponierte er einige Stücke für die Fastenzeit. Er nannte sie nächtliche Lektionen. Und diese zweite, die Lectio Secunda mit dem Text Te Deum Animam, hören Sie jetzt, es ist traurige, meditative Musik für die Passionszeit.
Carmine di Gesù.
Sie hörten die Lectio Secunda Tedet Animam von Kaiser Leopold I., aufgenommen 1997 vom Ensemble Wiener Akademie mit einem Ensemble von Gamben, Orgeln, Blockflöten und Sängern. Auf den Tod Leopold I. folgend haben wir einen Kaiser, der heute nicht mehr allzu bekannt ist, da er schon sehr früh selbst an den Pocken starb, Joseph I. Aber wenn man sein kurzes Wirken sieht, kommt einem fast die Bekanntschaft in den Sinn mit seinem späteren Namensvetter Joseph II. Joseph I. war zuerst einmal ein hübscher Habsburger. Er war nicht mit dem Vorbiss, mit der Lefze gebrandmarkt. Er war als schöner Mann bekannt. Er soll das auch weidlich ausgenützt haben, denn er verschaffte dem Staat einige Probleme mit den zahlreichen Mätressen, die erst vom Hof nach seinem Tod verjagt werden konnten. Er war es, der erstmals Protestanten in seinen Beraterstab aufnahm und der auch sehr früh schon über die Trennung von Kirche und Staat nachdachte. In seiner kurzen Regierungszeit war er es, der die Künste förderte, der als letzter Habsburger auch noch wirklich kompositorisch tätig war, der aber durchaus eigene Wege sehr abseits von denen seiner Vorregenten ging. Er war es auch, der nicht mehr die Gegenreformation mit den Jesuiten forcierte, sondern bewusst schon eine frühe tolerante Haltung den übrigen Religionen gegenüber einnahm. Seine Gegner wurden die Jesuiten, die davor im 17. Jahrhundert ja die Gegenreformation nach Wien getragen und forciert hatten. Joseph I. war aber schon erstmals wirklich mit echten Geldproblemen des Staates konfrontiert, die auch die Hofkapelle betrafen. Die großen Feste oder auch die Idee, fast täglich mit der Hofkapelle die Wiener Kirchen zu besuchen, um Stiftungsmessen zu feiern, musste gelassen werden. Wir sehen schon den Weg, der dann später zum Niedergang der Kapelle und zum großen Religionsedikt und Kirchenmusikedikt seines Namensvetters Joseph II. 80 Jahre später führen sollte. Trotzdem war Joseph I. ein begabter Cembalist, ein Musiker, der ganz im Stil von Alessandro Scarlatti komponierte. Wir wissen nicht, wer sein Lehrer war. Wir nehmen an, dass es einer der Wiener Hoforganisten gewesen ist, aber in seiner größten Komposition, die Sie zum Abschluss unserer Sendung jetzt hören werden, zeigt er sich als brillanter und virtuoser Komponist im italienischen Opernstil. Es ist dies ein Stück, das er um 1700 komponiert hat, ein Stück für Sopran und Streicherensemble und Continuo. Und Sie hören Linda Perillo und die Wiener Akademie unter meiner Leitung. Sie hörten Regina Zöli, die Kantate, komponiert von Kaiser Joseph I., gesungen von Linda Perillo, begleitet vom Ensemble Wiener Akademie unter meiner Leitung. Diese Aufnahmen sind in der großen Box Musica Imperialis enthalten, die Sie käuflich auch erwerben können, die aber in dieser Sendung regelmäßig weiter vorgestellt werden wird. Wenn Sie Kaisermusik interessiert, lade ich Sie ein zu meiner nächsten Sendung, die sich mit dem Krönungsgottesdienst des Kaisers Leopold II. Beschäftigen wird. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Bis dahin, Ihr Martin Haselböck.
Resound. Von und mit Martin Haselböck.